und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Oshun, dem Sneaker- und Streetwear-Podcast, dem Fashion-Podcast, dem Lifestyle-Podcast und heute tatsächlich auch mal wieder dem Musik-Podcast mit meiner Wenigkeit, Amadeus Thüner und einem wundervollen Gast. Aber bevor wir zum Gast kommen, nochmal ein kurzes Shoutout und ein großes Dankeschön an euch bezüglich des Feedbacks zur letzten Episode und dem, was da passiert ist in den Kommentarspalten, vor allen Dingen auf YouTube, aber auch auf Instagram. Wahnsinnig geil. Das ist sehr, sehr schön, das freut mich, das freut uns, macht gerne weiter damit, auch bezüglich dieser jetzigen Episode, der 164, in die wir jetzt starten. Und ich würde sagen, ab ins Thema. Unser heutiger Gast ist achtfacher DJ-Battle-Gewinner und Red Bull Freestyle World Champion. Das ist ein geiler Titel, den sollte man sich auf eine Visitenkarte schreiben. Er ist außerdem Musikproduzent, war Tour-DJ der Fantastischen Vier, hat so ein paar Millionen Views, Klicks, Plays auf Spotify und YouTube, eine goldene Schallplatte an der Wand und für die Einlaufmusik seines Heimatvereins Dynamo Dresden gesorgt. Und er liebt Sneaker. Sebastian König ist SK83 und heute bei uns zu Gast. Welcome to the show.
Hey, grüß dich, freue mich hier zu sein.
Ja, danke schön, dass du den Weg auf dich genommen hast.
Sehr gern.
Wie kommt es dazu, dass man die Einlaufmusik für seinen Fußballverein produziert?
Das war wirklich sehr überraschend für mich, muss ich sagen. Mich hat Benny Kirsten, der Sohn von Ulf Kirsten, deutschen Stürmerlegende, kontaktiert. Benny ist ein Torhüter gewesen bei Dynamo Dresden, hat auch Legendenstatus bei uns und war Fan. Oder ist, hoffe ich, noch Fan von meinen DJ-Künsten und hat mich kontaktiert und die Idee ist dann irgendwie entstanden, was zusammen zu machen. Und im Stadion, muss ich ehrlich gesagt gestehen, ist mir immer aufgefallen, dass die ganze Musik so ein bisschen altbacken ist. Die wussten immer nicht, was spielen wir denn da jetzt, wenn die Spieler rauskommen. Und da unser aller Wunsch, also der Wunsch der Fans ist, endlich mal wieder in die zweite Liga aufzusteigen, haben wir versucht, einen gladiatorenmäßigen Sound zu kreieren, der halt die Gästefans in Angst und Schrecken versetzt und die Spieler pusht so.
Gute die Musik.
Die Spieler hören das Ganze schon so in den Katakomben sozusagen. Da wurden auch extra Lautsprecher aufgestellt und wenn die dann rauskommen, dann hört man das dann halt so, ja. Leider hat es bis jetzt noch nicht so gut geklappt. Deswegen ist das alles eigentlich noch so ein bisschen low-key. Wenn es dann hochgeht in die zweite Liga, hoffe ich, dass da auch nochmal eine offizielle Verkündung vom Verein dazu kommt. Das ist auf jeden Fall geplant, aber ja, das war die Story dazu auf jeden Fall.
Aber abseits davon, dass du dir überlegt hast, das muss eine gladiatorenartige Einlaufmusik werden, wie geht man an so eine Geschichte ran? Also ich meine, man ist ja irgendwie selbst Fan, dann kriegt man so den Auftrag bzw. die Anfrage, die ja auch nicht sonderlich alltäglich ist. Wie bist du an dieses Thema herangegangen?
Also meine größte Sorge war, die ich als DJ oft habe, was passiert, wenn ich vor eine Crowd komme, die gar nicht so richtig einzuschätzen ist, ne? Weil das sind ja in einem Fußballstadion, ist ja von alt bis jung, männlich, weiblich, divers, alle sind dabei, ne? Und da den Ansprüchen da gerecht zu werden zwischen den ganzen verschiedenen Lagern ist super, super schwer und am meisten hatte ich tatsächlich Angst vor den eigenen Fans, wie werden die darauf reagieren. Und ich habe mir dann aber überlegt, so, man hört ja immer sehr viel Rockmusik im Fußballstadion, ne? So, deswegen habe ich so Gitarren, Heavy-Metal-Elemente reingemacht. Und zu der Zeit habe ich auch noch viel im Dubstep-Bereich auch selber produziert. Und da dachte ich, das wäre eigentlich ein guter Mix, so klassische Instrumente mit elektronischer Musik zu mixen und eben nicht so ein House-Beat zu machen, sondern eben eher das, was mich repräsentiert. Und habe dann letztendlich noch so Gladiatorenrufe oder so Fangesänge, die ich auch gesampelt hatte aus alten Aufnahmen aus dem Stadion mit dazu gemischt. Die Fangesänge tatsächlich sind aber rausgeflogen, weil das wollten die Fangesänge aus der Konserve, wollten die Ultrafans dann tatsächlich nicht im Stadion abgespielt wissen. So, das. Aber ansonsten ist sehr gut angekommen bis jetzt. Viele fragen sich immer noch, ja, wer hat das eigentlich gemacht? Und wie gesagt, ich hoffe auf eine offizielle Verkündung, wenn die wenn wir wieder in der zweiten Liga spielen. könnte auch dauern.
Wie sieht's denn für die kommende Saison aus?
Also wir haben jetzt zweimal mit einem Punkt das Ziel verfehlt.
Oh, bitte.
Also hoffe ich, dass es dieses Jahr vielleicht reicht. Mit neuem Trainer und sehr einen großen Change in der Mannschaft könnte es klappen. Aber ich muss auch sagen, ich liebe dennoch das ganze Erlebnis und das Gefühl in der dritten Liga für alle Fußballfans, die sich jede Woche eine Art Champions League Final-Feeling wünschen. Guck mal, dritte Liga, da ist das genau so, weil der Ausgang ist quasi immer ungewiss, egal gegen wen du da spielst. Und mit unseren Fans auch und auch den vielen anderen Traditionsfans aus der dritten Liga ist die Stimmung auch immer wahnsinnig gut. Von daher macht es sehr viel Spaß, da auch so in Anführungsstrichen unterklassigen Fußball sich anzuschauen. Und ich habe es wirklich lieben gelernt. Ich habe ja früher auch eher so erste Bundesliga immer verfolgt. Mhm. Und muss sagen, das gibt mir viel, viel mehr, da in der dritten Liga zu gucken. Und man weiß wirklich nie, was einen erwartet. Das kann eine Woche 7-1 Sieg bedeuten, nächste Woche 3-0 Niederlage.
Ja, das ist einiges los.
Ja, also es ist einmal verrückt. Ja.
Hast du die Europameisterschaft auch aktiv verfolgt?
Ja, habe ich sehr verfolgt, versucht jedes Spiel irgendwie auch so mitzunehmen. Manchmal ist es nicht ausgegangen wegen dem Festivalsommer, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Da sind dann viele Auftritte und so. War auf jeden Fall ein schönes Turnier. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass unsere Mannschaft ein bisschen weiterkommt. Das tat mir schon sehr leid, insbesondere weil ich bei der Fanmeile in Berlin auflegen durfte, beim Eröffnungsspiel, aber auch bei beiden Halbfinalspielen. Und hätte mir da natürlich sehr, sehr gern deutsche Beteiligung im Halbfinale gewünscht. Aber wie es so war, mussten wir dann mit den Spaniern vorlieb nehmen. Und ja, schade.
Eröffnungsspiel, Fanmeile, Berlin und du stehst da als DJ und musst die Menge anheizen. Wie geht man an so ein Set ran?
Es war wirklich so schwer, wie ich es mir vorgestellt habe.
Das ist übrigens eine gute Einschätzung. Hab gedacht, wird schwer, ist schwer geworden.
Und ich sehe das halt immer so. Ich habe dazu auch mal bei Threads so einen Post abgesetzt, dass ich so sage, ey, als DJ sollte man ja eigentlich, das sagt man immer so, sollte man immer die Crowd lesen. Also das bedeutet, man soll gucken, wer ist da und für die sollte man da spielen. Aber ich fühle mich mittlerweile auf einem Niveau angekommen, wo ich sage, ich bin auch irgendwo ein Künstler. Ich werde ja zu den Festivals nicht gebucht, weil ich jetzt irgendwie da jedem die Musikwünsche abspiele, wie eine Jukebox agiere, sondern weil ich halt mir über die Jahre was aufgebaut habe, eigene Musik produziere und genauso bin ich an das Set halt auch rangegangen. Vor mir hat Chiago gespielt beim Eröffnungsspiel, da ging es auch mäßig ab, ein bisschen mehr als bei mir. Er hat das sehr, sehr gut hinbekommen, da die Leute mit denen zu interagieren. Für mich persönlich war es sehr, sehr viel schwieriger, weil A, spiele ich ja einen viel nischigeren Sound. Ne? Ich befinde mich halt im Drum and Bass gerade zu Hause, das, wo ich alles auch produziere. Und ich wollte so viel wie möglich von meinen eigenen Tracks auch präsentieren. Bin aber auch natürlich auf die typischen Gassenhauer, die man halt bei so einem Fußball-Event spielen sollte, mit eingegangen, wie zum Beispiel Zombie Nation von Kernkraft 400, ne, oder Voodoo People von Prodigy oder Freed from Desire, was man halt so typisch beim Fußball kennt. Sweet Dreams hatte ich auch drin. Also, dass ich jetzt da total an der Crowd vorbeigespielt hätte, wie mir manche vorgeworfen haben, war es jetzt nicht. Aber die Fans haben jetzt nicht so energisch reagiert, wie zum Beispiel bei einem normalen Festival-Gig von mir.
Ich glaube, das ist natürlich auch immer eine ziemliche Herausforderung. Man weiß nie ganz genau, wer kommt, weil sie ja nicht schlussendlich nur für dich dorthin kommen, sondern um Fußball zu sehen. Und drumherum muss halt ein lifestyleiges, entertainendes, etwas Konstruktähnliches gebaut werden, damit die Leute ja trotzdem irgendwie auch angeheizt werden und Spaß haben. Aber ich glaube, es ist halt einfach sehr herausfordernd. Irgendwie vielleicht manchmal auch recht undankbar, oder?
Ja. Die wollen ja das Spiel gucken, da muss man ehrlich sein, ne? Die kommen da als Fans an, um das Spiel zu sehen, um in der ersten Reihe zu sein. Und ich hatte ähnliche Sachen auch schon als Act, als Voract von irgendwelchen Bands. Ne? Ich war zum Beispiel bei The Prodigy als Deutschland-Support dabei, Ende letzten Jahres. Und da war das stellenweise ähnlich. Da war halt auch, alle haben auf The Prodigy gewartet. Ja, das interessiert die dann natürlich nicht, ob da jetzt irgendein DJ da noch kommt oder nicht, ne? Aber selbst wenn man von den Fans, die dann da sind, ne, an der Fanmeile waren halt meines Wissens über 30.000 Leute so beim Eröffnungsspiel und haben das gehört, ist natürlich dennoch eine Riesenchance, neue Fans zu gewinnen. Von daher war ich mega happy und ich wollte früher selber Fußballer werden und deswegen irgendwie im Fußballkosmos jetzt mit stattzufinden, sei es halt bei sowas als DJ oder früher habe ich auch schon mal für Bayern München da so auf so einer Trikotpräsentation aufgelegt. Danke da an der Stelle auch an die Freunde von Adidas, die mich dahin gebracht haben. Sowas macht mich unglaublich stolz und von daher kann ich damit so ein paar negativen Kommentaren auf Insta, wie wir auch leben.
Ja, vor allen Dingen, das ist ja auch das Internet. Also wenn da alles rein positiv wäre, hätte man anscheinend auch irgendwas falsch gemacht.
Ja.
Aber ist ja geil. Also wenn du so diese Leidenschaft, die du für Fußball hast, dann eben über deine andere Leidenschaft abbilden und miteinander connecten kannst, das ist doch einfach eine sehr, sehr schöne Geschichte auch.
Ja.
Also das ist doch toll, dass man so zusammenführen kann, dass man so seine Leidenschaften, seine Passionen zusammenbringen kann. Wenn du dann auf der Bühne stehst, beziehungsweise dich auch natürlich mit dem Thema dann Fußball auseinandergesetzt hast, so ist dir auch styling-wise irgendwas aufgefallen?
Naja, jetzt ist ja natürlich so, Fußballtrikots kommen halt krass wieder. Alle machen Fußballtrikots. Ich trage auch selbst gerade eins. Das ist ein 1994 Auswärts-Shirt der USA vom World Cup damals.
Hattest du noch im Schrank oder hast du dir geholt?
Nee, das habe ich extra, das habe ich neu bekommen.
Ja, okay.
Und also ich habe das nicht neu bekommen, das ist ein Originalshirt von 94, aber das habe ich jetzt erst vor ein paar Monaten durch einen Freund, der Hoff heißt der macht so Retro-Trikot-Trading, also der besorgt Trikots und der gibt mir dann immer so Tipps, ja, hier, ich habe was für dich, zum Beispiel habe ich auch lange ein Auswärtstrikot von der deutschen Nationalmannschaft gesucht von 94, das hat er mir da auch irgendwie über Umwege besorgen können und jetzt letzte Woche habe ich ein Retro-Trikot bekommen, vom Borussia Dortmund. Alle erinnern sich sicherlich an diese neongelben Shirts aus 94. Und ich als Dresdner Fan und auch ehemaliger Bayern-Fan und immer noch, ich supporte das auch immer noch so, kann natürlich jetzt nicht im Dortmund-Trikot rumrennen. Trotzdem feiere ich das Trikot, wie krass. Und das dann
die,
hat er mir dann...
Also die Saison, also gerade mit der 90er, also ich hatte damals auch eins, ich bin nur leider nicht mehr ganz sicher, aus welcher Saison das war. Ich müsste mal nachgucken. Es war auf jeden Fall, da war Continental Sponsor, aber die waren
Continentale,
ja auch ein bisschen... Continentale, ja. Continentale, stimmt, ja. Genau. So ist richtig. Und das waren die aber ja auch ein bisschen länger, deswegen weiß ich nicht genau, aus welcher Saison ich das hatte, aber ich fand das auch wahnsinnig geil, auch im Rückblick betrachtet, muss man schon, klar, man ist romantisiert, man verklärt das vielleicht ein bisschen, Mensch, die 90er Jahre, als man noch Kind oder Jugendlicher war, das waren die schönsten Trikots, aber es war schon auch ziemlich nice.
Ja, auch.
Aber wieso wolltest du unbedingt ein Dortmund-Trikot haben, wenn du ja eigentlich jetzt kein Dortmund-Trikot anziehen kannst?
Ja, pass auf, das Ding ist, ich wollte dieses Trikot und ich wollte das aber als Template, das bedeutet, das ist ein Trikot ohne Aufdruck. Du hast kein Wappen drauf, so. Du hast keinen Sponsor drauf, du hast einfach nur diesen Rohling.
Aha.
Und das war so, so schwer zu finden. Und er hat mir geschrieben und sagt, hey Basti, ich habe das Trikot gefunden, schick mir so einen Link. Und ich direkt so Apple Pay, zack, zack, zack. Und ich so, boah, endlich. Und dann kam das an. Und ich so, oh, es riecht nach Keller, aber ist egal.
Was musstest du dafür auf den Tisch legen?
Es war gar nicht so teuer, es war halt 99 Pfund. Das ging schon, ja.
Oh ja, aber trotzdem.
Also die Preise bei den Trikots sind nicht so exorbitant wie bei manchen Sneakern. Also gerade für sowas, da sind die ein bisschen humaner, die Leute, die das da anbieten. Ne? Und das teuerste Retro-Trikot, was ich habe, ist dieses gelbe Auswärtstrikot von Bayern München, auch von 93-94. Das habe ich tatsächlich, ich hatte das auch schon als Kind und das habe ich dann mir nochmal jetzt geholt. Das war über 200 Euro auf jeden Fall.
Hm.
Ja, naja.
Hast du noch ein bisschen was im Schrank? Also alles voller Trikots, oder?
Ich habe viele Trikots, ja. Auch halt viel so Templates, also so unbedruckt.
Ja.
Das finde ich irgendwie mega, mega nice, weil das alle direkt erkennen und dann sich, warum ist da das Logo nicht drauf? Auch von Schalke 04, auch so aus den 90ern, so ein Ding. Dann habe ich noch selber so Trikots von meiner aktiven Zeit, so Sachsen-Auswahl und so ein Scheiß. Aber da war ich nur Auswechsler. Und ja.
Und dann nur Fußball oder auch Richtung Basketball, Football?
Nee, also mein Opa, eigentlich war ich Handballer. Mein Opa war Handballtrainer bei uns im Ort. Ich komme ja aus einem kleinen Ort Elstra, das ist in der Oberlausitz. Wurde da direkt in Handballvirus infiziert durch meinen Opa. Und er war lange Zeit unser Trainer. Und mein bester Kumpel wollte gerne in Handball kommen. Hab ich gesagt, ja, komm doch mit. Da hat er gesagt, ja, wenn du mit in Fußball kommst, dann bin ich zu Fußball mit ihm und er ist mit mir in Handball. Und da waren wir dann in unserem lokalen Sportverein immer am Spielen. Und Fußball lag mir dann irgendwie mehr. Und dann wurde ein anderer Kumpel von mir im Fußball so gescoutet von dem nächstgrößeren Club aus Bautzen. Das ist auch so ein Ort bei uns hier im Osten. Und da habe ich ihn dann gefragt, ey, kann ich mal mit zu so einem Training von euch mitkommen? Ich will mich mal auch mal so zeigen. Und die haben mich dann auch gleich genommen. Da habe ich dann bis zur A-Jugend tatsächlich da in der höchsten Spielklasse gespielt und wollte wirklich so alles dran setzen, Fußballer zu werden. Aber ja, hat dann irgendwie kam die Musik dazwischen. Dann habe ich dann normale Ausbildung gemacht als Mediengestalter und dann mich der Musik mehr so gewidmet. Und ja, im Männerbereich dann nur noch so mehr Bezirksklasse, glaube ich, gespielt. Ja, und dann ganz aufgehört. Habe es dann nicht mehr geschafft.
Dann waren es die Knie.
Genau.
Das ist doch der Klassiker, oder nicht?
Tatsächlich.
Aber er hätte mich jetzt nicht gewundert, weil viele Musiker sagen ja halt auch, dass eigentlich ihre erste, naja, Karriereidee ja mal gewesen wäre, so ich wäre so gerne Fußballer geworden. Viele waren ja auch recht gut. Und dann ist eigentlich die Hauptantwort immer so, ja, dann Knie.
Das Kreuzband.
Aber das Knie auch, da war dann durch und deswegen.
Nee, bei mir war es wirklich, dass ich das nicht geschafft habe, halt nachts aufzulegen, bis sonst wann früh. Und dann waren die Spielansetzungen ja in der A-Jugend immer so 10.30 Uhr, dann im Männerbereich 14 Uhr. Und da musste ich halt immer so hin und her, weil meine Ausbildung war halt in Dresden. Da bin ich schon nach Dresden gegangen. Und die Spiele waren dann aber halt immer so in meiner alten Heimat. Das ist jetzt nicht so weit weg, 30 Kilometer. Aber hat dann sich natürlich doch immer so, war erschwerend und Auswärtsfahrten etc. Ne? Naja, und auch die Trainings habe ich aufgrund von meinem Schichtsystem nicht mehr geschafft. Ich war in so einer Druckerei, habe Mediengestalter gelernt und hatten wir einmal Frühdienst und Frühschicht und Spätschicht und dann habe ich das dann auch oftmals verpasst. Dann bist du dann nur auf der Auswechselbank oder gar nicht in Kader, das ist dann natürlich auch scheiße.
Wann kam denn die Musik?
Gehört habe ich das schon während meiner Fußballzeit, so Deutschrap, das war für mich das Tor in Hip-Hop rein. Das hat mich
so welche Richtung? Norden, Osten, Süden, Westen?
Hamburg.
Hast du das gehört?
Hamburg? Eimsbusch, ja, genau. Ich hatte auch so das ganze Merch, alles. Ich habe auch so eine Eimsbusch-Retro-Bomberjacke und so. Wenn ich irgendwann mal die Möglichkeit habe, da irgendwen von denen zu treffen, dann muss ich mit diesem Ding kommen. Das ist so eine Eimsbusch-Merch war echt Next Level. Das habe ich richtig hart gefeiert, auch die
Dinge. Und eigentlich gab es ja irgendwie auch nicht so wirklich was. Jan Delay war ja bei uns auch zu Gast. Habe ich ja auch ein bisschen mit ihm drüber gesprochen. Und er sagt ja auch so, ja, eigentlich haben wir das ja nur für uns gemacht. Ne? Alles andere war ja so eigentlich Rip-Offs beziehungsweise irgendwelche Leute, die Sachen nachgedruckt haben und so. Es gab eigentlich kein Mongo-Clique-Merchandise. Es gab eigentlich nicht. Und dann später, klar, so man das ein oder andere Eimsbusch-Shirt haben sie halt gemacht. Ne? Aber eigentlich haben sie es sehr, sehr low-key gehalten.
Ja.
Aber es war dann Hamburg war dann dein Ding.
Ja, auf jeden Fall. Hamburg, aber ich habe auch mit Massive Töne sehr sympathisiert und mit Blumentopf fand ich cool. Das sind immer so, die mir jetzt so als erstes einfallen, aber halt auch so 1-2 und dann vor allem auch diese Tapes, ja, mit Freestyle-Tapes. Und da gab es auch schon so ein Tape von Eisfeld mit Tropf und das war so ein Trip-Hop-mäßiger Sound. Da haben die einfach sich so ausprobiert. Das fand ich auch ziemlich spannend und da hat man schon so andere Einflüsse auch gehört, fand ich mega dope.
Wie wichtig war oder ist vielleicht sogar noch der UK für dich?
Jetzt wieder mehr. Ich muss sagen, kurz vor der Corona-Pandemie habe ich mich schon mit einigen Drum-and-Bass-Leuten connected und dann während Corona war das so, dass man als DJ entweder in der Versenkung verschwunden ist oder man hat Livestream gemacht. Und ich wollte natürlich weitermachen, also habe ich Livestream gemacht, habe ich dann bei den Streams gemerkt, wie krass das mit dem Drum and Bass für viele halt funktioniert, die auch, also da konnten sich die meisten von meinen Viewern drauf einigen, ist irgendwie ein bisschen absurd, aber man hat so auf die Viewerzahlen halt geguckt in seinem Stream und bei vielen Sachen, wie zum Beispiel Dubstep und so, sind die Viewerzahlen runtergegangen und bei Drum and Bass immer höher, höher, höher und die Community war da auch auf Twitch schon irgendwie krasser und da habe ich immer mehr Drum and Bass Sets aufgelegt, habe dann auch mehr Sachen in die Richtung produziert und hatte dann auch über andere Social Media Kanäle dann so kleine Remix Snippets oder DJ Clips hochgeladen, die dann krass funktioniert haben. Und dann kam auch mein neues Management auf mich zu und hat mich dann gesigned und da haben wir uns dann mit dem Team festgelegt, auch mit meinem Booking Agent, dass wir jetzt erstmal den Fokus nur auf diese Musik setzen und da ist natürlich UK, um jetzt den Bogen zu schließen, lange Antwort, der UK-Markt natürlich super, super wichtig, weil viele relevante Künstler natürlich von dort kommen, machen die ganze Musik, die MCs und so feiere ich halt übertrieben krass, die daher kommen, da ist auch, wenn ich jetzt Rap höre, gucke ich eher da, was geht da ab, als dass ich jetzt groß noch auf die Hip-Hop-Veröffentlichung aus USA gucke. Aber muss ich auch ehrlich sein, dass ich das früher, wo ich angefangen habe mit Rap, gar nicht so viel konsumiert habe, da eher wirklich Deutschrap.
Das heißt also eigentlich musikalische Entwicklung über Deutschrap hin dann eher so Richtung Dubstep dann direkt auch schon?
Genau, ja, ja, nee, da war noch eine Episode dazwischen und das ging los, als ist EDM-Trap auf einmal in Hip-Hop auch so reingemischt wurde. Ich weiß nicht, wenn man jetzt Trap sagt, dann ist ja so, meisten verstehen halt darunter diesen Hip-Hop-Trap. Ne? Aber ja, es ist ja so, dass so Artists wie DJ Snake mit Turn Down for What so einen Brückenschlag hatten zwischen Hip-Hop und elektronischer Musik.
Man hätte wahrscheinlich sehr lapidar gesagt, es klingt urban.
Ja.
Ne? Das ist ja immer dann gern das gern genutzte Wort, so, ne? Aber ich weiß, worauf du hinaus möchtest.
Genau, und dann gab es diese Songs hatten halt auf einmal diese Energie, die viel krasser waren als die Sachen, die man im Hip-Hop machen konnte. Und vor allem, was für mich sehr interessant war, war, dass auf einmal der DJ der Primary Artist sozusagen war. Weil wie oft spricht man von irgendeinem Track, zum Beispiel King of Rap von Kool Savage. Aber wer erinnert sich noch dran, das war eine Plattenpapst-Single.
Ja. Und eine DJ Desio-Produktion.
Ja, genau. Ne? Und das sind halt so Sachen, du bist als DJ im Hip-Hop eigentlich immer hinten dran, egal wo. Ne? Und es gibt eigentlich keinen DJ, außer vielleicht Tomek, der das wirklich hinbekommen hat, da in der ersten Reihe zu stehen und zu glänzen. Ne? Klar gibt's einen DJ Premier im Hip-Hop, aber der ist halt auch Teil der Gruppe Gangster und da gibt's dann so Tracks wie Nasus-like, wo wahrscheinlich auch jeder weiß, ah, das hat der Primo produziert. Aber im Endeffekt ist das natürlich nicht so, wie wenn du jetzt mal ganz extrem sagst, David Guetta, den halt jeder kennt, auch meine Eltern, und sagen sie sich darunter einen DJ vorstellen.
Ja, die werden wahrscheinlich eher David Guetta als DJ Premier kennen.
Ja, genau. Ja. Und das ist halt, weil man, und DJ Snake ist dann, oder auch Major Lazer zum Beispiel, das sind dann halt so Acts, die haben dann eigene Tracks und finden dann als Artist statt. Und da hatte ich diesen komischen Moment, das muss so 2013 gewesen sein, da hat mich mein damaliger Booking-Agent informiert, dass die vom Rock am Ring mich nicht auf eine richtige Bühne packen wollen, sondern nur auf eine Aftershow-Bühne, weil ich eben der beste DJ der Welt sein kann. Aber wenn ich keine eigenen Tracks habe, zähle ich halt nicht als Künstler und das packen die halt auf keine Bühne. Das ist für die halt einfach so. Und in dem Moment hat es sich dann für mich so hat es mich so angefühlt, ich muss jetzt Musik produzieren. Und da war für mich klar, ich gehe halt eher in diese elektronischen Sachen, die man auch mit Hip-Hop verbinden kann. Und habe dann so meine eigenen Tracks gemacht. Und es hat sich dann so peu à peu immer weiter in so eine andere Richtung entwickelt, weil ich gemerkt habe, mit diesen DJ Snake-mäßigen Produktionen oder so, da gibt's eigentlich diese Nische ist schon besetzt. In der Dubstep-Szene, da gibt's viel, viel krassere Producer, da kommt man nicht einfach so rein und das DJing, was ich auch noch stehe, das interessiert da keinen. Und angekommen bin ich tatsächlich dann auf einmal, als ich mich in den Drum Bass ausprobiert habe, weil das hat dann, wie, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen kann, Arsch auf Eimer gepasst, Nagel mit dem Kopf getroffen, weil diese Szene liebt DJing. Diese Szene hat verschiedene Styles von Produzenten und da kam irgendwie, und du kannst so Hip-Hop-A-Cappellas oder Samples oder so auch noch in der Musik mit verwursten und da kam es für mich so wie so alles irgendwie zusammen. Das hat auch von der Szene so positive Rückmeldung gegeben, dass ich mich sofort so wohl gefühlt habe und es war irgendwie eine richtig nice Entscheidung und hat sich für mich in den letzten 3-4 Jahren richtig krass bezahlt gemacht.
So. Aber ist doch auch erstmal ein Schlag in die Fresse, oder nicht? Da ist man DJ Battle Champion und gewinnt dieses Red Bull Ding, was einfach riesengroß ist, was ja auch weltweit für ziemliche Wellen gesorgt hat. Und dann sagt dir einer so, naja, wir buchen dich eigentlich nicht, weil du bist ja nur DJ.
Ja. Ja, das war, ich weiß nicht, ob ich da schon World Champion war. Es kann sein, ich bin mir nicht ganz sicher, aber das war oft so. Wir wollten natürlich auch, ich und mein Team nach dem, wenn ich wir sage, müsste verstehen, meine ich, weil ich bin nicht nur ich, sondern da arbeiten viele andere Leute dran. Deswegen habe ich immer wieder diese Formulierung, weil ich die anderen nicht vergessen möchte. Haben wir dran gearbeitet, zum Beispiel in so einem Format wie TV Total zu kommen. Ne? Deutscher gewinnt halt einen DJ-Contest. Also pitchen wir halt über Pressemitteilungen die Info an TV-Formate. TV Total meldet sich zurück. Und es wurde dann aber im Endeffekt nichts draus, weil die es halt als unrelevant eingestuft haben oder zu unrelevant. Mhm. Und das hat mich dann halt schon geärgert, weil ein paar Wochen später war ein Mashup-DJ dann auf einmal da in der Sendung, hat da erklärt, wie man irgendwie zwei Lieder von total verschiedenen Genres zusammenmixen kann. Und saß dann da mit dem auf der Couch, da habe ich richtig gewurmt und ich habe so in der gleichen Zeit gerade halt so genau für genau das einen DJ-Weltmeistertitel gewonnen, hat mich irgendwie krass genervt. Das hat mich andererseits aber auch wieder angespornt und mir gezeigt, du musst halt deine eigene Brand sein, was diese andere Künstler war zu der Zeit schon. Und du musst das, man muss das noch viel, viel mehr ausarbeiten und daran habe ich, glaube wirklich dann halt 10 Jahre oder 8 Jahre mindestens so richtig hart feilen müssen und immer wieder Erfolge und Misserfolge verzeichnen müssen, um jetzt da zu sein, dass jetzt wirklich die Festivals ankommen und dann hauen die mich da auf die Mainstage, weil ich so greifbar bin mit dem, was ich mache, aber auch so anders wie was alle anderen in dieser Nische machen. Das ist so, macht mich gerade so krass glücklich, dass es dann halt so Anfragen kommen von den großen Festivals und die mich dann halt auf diese Bühnen packen und mich da halt auch machen lassen. Und das Beste ist, wenn dann halt auch noch so auf einmal tausende Leute ankommen und das halt auch noch feiern und du merkst, die sind extra dafür gekommen. Nicht wie jetzt bei der Fanmeile.
Ja, wir können ja auch ganz froh sein, dass wir dich in diesem Festival-Sommer überhaupt zu greifen bekommen haben, weil du bist ja gut durchgebucht auch. Zuletzt hast du unter anderem auch das Perukaville gespielt.
Ja, genau.
Wie war das?
Das war echt cool. Hat mich sehr gefreut. Im Jahr davor war ich noch auf einer kleinen Bühne und dieses Jahr wurde ich auf die große Electronic Stage gebucht. Powerplant heißt die. Und da waren halt so wirklich das Who is Who meiner Nische sozusagen am Freitag da auf der Stage und damit stattzufinden, hat mich schon mega gefreut und dann guckt man halt schon, auch wenn man sich jetzt nicht vergleichen sollte, ja, bei wem geht's mehr ab, wie viele Leute stehen vor der Bühne und so und ich glaube, ich habe da ganz, ganz gut überzeugt, also ich bin auf jeden Fall mit allem, was da passiert ist, sehr, sehr happy und ja, freue mich aber auch noch mehr, muss ich ehrlich sagen, auf mein Gig bei Nature One dieses Jahr. Das ist
ist ja auch huge, ne?
Ja, da spiele ich auf der, die nennen das Open Air Stage, aber das ist halt die Main Stage. Das wird riesig, ja.
Und dann habt ihr auch nochmal so eine Veranstaltung im September, die, ich wollte gerade fast sagen, die ja fast familiärer ist, weil eben halt nicht riesengroß Festival und Main Stage, aber die wahrscheinlich von der Crowd nochmal eine Nummer krasser werden könnte, oder?
Genau.
Erzähl mal.
Also genau, in Berlin plane ich eine Show im Kesselhaus am 4. September. Das ist eine 360-Show. Wer sich darunter nicht sowas vorstellen kann, ist eigentlich ganz einfach. Also man hat halt in einem 360-Grad-Kreis um den Künstler rum halt das Publikum stehen. Und ich möchte das Ganze halt nochmal auf ein nächstes Level heben und habe dann noch Videoprojektionen, die um die Crowd dann nochmal drumherum stehen. Ich möchte halt quasi das ganze Konzept, was man ja schon hinlänglich gesehen hat, nochmal durch krasse Visuals erweitern. Dazu arbeite ich mit ein paar Forschern tatsächlich zusammen von der HTW Dresden. Die haben sich bei mir gemeldet und arbeiten da daran, immersive Erfahrungen für alle möglichen Branchen zu entwickeln. Und die kamen auf mich zu und sagten, ey, wir haben ja diese krasse Maschine, um Videos zu rendern und wir haben diese und jene Möglichkeiten, ich will jetzt nicht zu viel spoilern.
Klingt auf jeden Fall abgespaced.
Ja, mit dieser Unreal Engine, mit denen die ganzen Computerspiele gemacht werden und da habe ich gesagt, ey krass, da kann man ich nehme meine Hörer mit auf eine Reise durch die Musik nochmal auf ein ganz anderes Level heben und das versuchen wir da zu planen und ey, das hat mir so viel Kopfschmerzen gemacht, aber jetzt haben wir endlich das Date, wir haben die Produktion. Jetzt müssen wir diesen Termin nur noch ausverkaufen, hoffentlich, und das da gut durchführen. Und ja, ich bin mega hyped auf genau diese Sache. Und das Krasse ist halt, Früher wurde ich halt so in Clubs gebucht, weil es da bestehende Partys gab. Und jetzt mache ich einfach so ein eigenes konzertmäßiges Event. Das macht mich schon sehr, sehr stolz, dass man über die vielen Jahre diese Relevanz immer weiter ausbauen konnte und dass wir jetzt, wie gesagt, dieses Event dort haben. Und ich denke wirklich, das wird spektakulär.
Klingt auf jeden Fall so. Das klingt auf jeden Fall so. Techno, wenn man es jetzt mal als Oberbegriff benutzen möchte, ohne zu sehr in die einzelnen Genres reinzugehen, hat ja aktuell den Vorwurf bekommen, dass sehr viele Leute so diesen TikTok-Techno feiern. Das heißt also im Endeffekt sich einfach vor eine Kamera stellen, irgendwie krass anziehen, aufreizend oder in verschiedensten Stilistiken und dann halt ein bisschen dazu rumtanzen, aber eigentlich gar nicht mehr so Teil dieser Kultur dahinter sind oder vielleicht das Ganze auch gar nicht so fühlen. Der andere Part sagt aber so, hey, lass sie doch Spaß haben, ist doch auch in Ordnung. Wir müssen ja auch irgendwie die Musik ins digitale Zeitalter übertragen, damit die Leute auch sehen, was da passiert. Also es gibt wie immer natürlich ein Für und Wider. Ist das etwas, was du auch mitbekommst, weil man mit Drum and Bass natürlich jetzt auch, ich sag mal, ein Subgenre und ein eigenständiges Genre halt in dem Bereich hat? Siehst du auch Leute, die sich eher, ich sag mal, verkleiden, um irgendwie zu was dazugehören, weil jetzt gerade irgendwas einen Hype hat? Oder hast du die Szene doch nochmal ein bisschen stringenter, persönlicher, sympathischer wahrgenommen?
Die Frage ist halt, hat man sich nicht schon immer verkleidet?
Gute Gegenfrage.
Um irgendwo dazuzugehören. Da sind wir halt bei diesen Dingen, ne? Also wo ich halt mir früher mein Beginner-Shirt angezogen habe und mein Eimsbusch-Jacke, dann wollte ich ja jedem zeigen, ey, ich bin halt da so einer,
weißt du? Auf jeden Fall,
so ein Hip-Hopper oder was weiß ich, ein Punker oder was halt da alles gab, ne?
Es gibt die Codes, damit erkennst du, also zumindest war es früher, mittlerweile vermischt sich das Ganze ja viel stärker.
Und ich denke, dass die Jugend oder generell die Leute halt über ihr Social Media Profil einfach schon alleine zeigen wollen, ey, da gehöre ich dazu, das mache ich jetzt. Und heutzutage ist man natürlich viel schneller, viel wandelbarer. Durch den ganzen Zugang zu den ganzen Produkten kann man theoretisch sagen, ey, heute bin ich in der Techno-Szene, morgen gehe ich zu Taylor Swift-Konzert und so weiter. Und ich glaube, da leben die Leute sich auch so ein bisschen aus. Von daher glaube ich, sollte man da niemand irgendwie was übel nehmen, wenn da man das auf die Art und Weise macht. Ich glaube, nerviger ist es tatsächlich, wenn im Club dann halt viel gefilmt wird und auch so inszeniert wird. Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich eher ein Problem, als jetzt, wenn es da jemand auf seinen TikTok-Kanal macht. Das ist mir eigentlich, ehrlich gesagt, egal. Außer die benutzen meine Musik, dann feiere ich's.
Ich weiß, es ist der Klassiker, der so als DJ-Spruch beziehungsweise als so, ey, that's the shit show of my job passiert, aber sind Leute wirklich schon zu dir gekommen, haben dir gefühlt halt so halb übers Equipment gegriffen und gesagt so, yo, SK, kannst du den Song hier spielen?
Ja, ganz oft. Früher noch mehr.
Verstehe nicht, wie Leute auf den Gedanken kommen.
Ja. Vor allem früher, also als ich Resident DJ im Club war, da konnte ich das noch ein bisschen eher nachvollziehen, weil dann stand man als Künstler auch überhaupt nicht im Fokus. Die Leute sind halt in den Club gekommen, weil das war halt der Sound, der da lief. Die sind da hin und da war das nochmal so ein bisschen mehr Dienstleister-Style. Bei so jemandem, der einen künstlerischen Aspekt hat oder auch als Künstler wahrgenommen wird oder gebucht wird, ne, wo ein riesen Gesicht auf dem Plakat ist und eine Headliner-Show angekündigt wird, passiert es nicht mehr so häufig.
Aber da sind die Entfernungen ja auch so weit. Das ist ein bisschen schwierig, bei der Nature One wahrscheinlich über den Zaun zu klettern und auf die Bühne zu kommen.
Ja, aber ich hatte es auch schon bei Clubshows, dass mir jemand dann so ein Handy ins Gesicht hält und ich so richtig sauer werde, so richtig so. Und dann sehe ich auf dem Handy-Display, dass der sich ein Lied von mir wünscht und nicht so, scheiße. Eigentlich ist geiler Move.
Okay, doch, cool. Klar, spiele ich, kein Problem.
Ist schwierig. Generell ist, glaube ich, schwierig, sich das so versuchen einzumischen. Aber wenn das halt so ein normaler Club ist und vor allem auch der Standard in diesem Laden, kann man es den Leuten fast nicht verübeln, weil die es so gewohnt sind, ne? Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Szenarien, wo das Sinn macht. Und man hat es auch wirklich schon erlebt, ich auch, dass die sich was wünschen und denkst, war eigentlich geile Idee. Oder mit der neuen Technik heutzutage, ne, kann man ja auch jeden Track irgendwie so krass verwursten, dass du das jemand, der sich da was wünscht, eigentlich so sogar noch so ein bisschen foppen kannst, wenn du dann den Lieblingssong so machst, einfach das A cappella von dem Lied auf einen ganz anderen Beat und dann veränderst du die Tonlage der Stimme noch so extrem, dass es sich komplett irgendwie wie was anderes anhört. So habe ich doch gespielt. Also sowas kann man auch machen, ne? Aber generell bekomme ich es nicht mehr ganz so oft und rege mich auch nicht mehr so sehr drüber auf.
Was ist denn das Absurdeste, was du in deiner Zeit als DJ bzw. als live spielende Person erlebt hast?
Boah, ey, da kommt mir direkt so ein Ding in Sinn und ich soll eigentlich nicht drüber reden und ich werde es nur ganz kurz anreißen, aber ich wurde mal zu einem Festival gebucht und es ist im Regen und Matsch versunken. Dennoch bin ich halt da angekommen von einem ganz unerfahrenen Shuttlefahrer und der wusste nicht, wo wir hin sollten, hat uns dann ja irgendwo im Regen rausgelassen. Ich bin dann zu irgendeiner random Person da auf dem Gelände, hab gesagt, ey, ich bin der Typ, ich soll hier gleich auflegen. Er ist so ausgerastet. Ich sag, was glaubst du, wer du bist? Verpiss dich.
Ja, was?
Ja, verpiss Warum? Dich. Hat mich so noch hier so angepackt und so. Und lass mich in Ruhe. What? Das Festival säuft gerade ab. Der war halt so völlig in Rage. Es stellt sich nachher halt raus, war einfach der Veranstalter, den ich da gerade getroffen habe. Und ich so, ja gut, der hatte halt gerade andere Probleme, ist komplett überreagiert. Aber die Story geht halt noch weiter.
Okay.
Ich wusste halt nicht, wohin, ich hatte keine Akkreditierung, ich war quasi so stranded. Irgendwann kamen dann so Leute und sagten, ja, geh hinter zum Backstage, einfach in die Richtung bin ich zum Backstage. Da bin ich dann erstmal nicht reingekommen. Irgendwann war dann schon so meine Playtime und ich sagte so, ja, ich soll ja auf die Bühne, kann ich da jetzt irgendwie hin? Und die sagten dann so, nee, du musst noch warten, die Bühne ist noch gesperrt, geh doch erstmal ins Backstage. Dann durfte ich ins Backstage, hatte dann aber natürlich keine so Getränketickets oder irgendwas, niemand wusste, wer ich bin. Ich habe denen das immer wieder gesagt, keine Ahnung. Auf jeden Fall hieß es dann irgendwann, du musst jetzt zur Bühne auftreten. Und da hatte ich von meiner Playtime irgendwie nur noch 20 Minuten übrig und die Bühne war nur zu erreichen mit so einem Golfkart. So, ich setz mich in dieses Golfkart, soll da zur Bühne geschattelt werden, kommen irgendwelche Leute von Robin Schulz, sagen, du musst jetzt hier raus, wir müssen jetzt erstmal zur Bühne unsere Kameras aufbauen. Ich so, was? Dann bin ich zu dieser Bühne gerannt, hatte noch 10 Minuten Spielzeit übrig, hab gespielt, der Platz wurde voll, dann war mein Set vorbei, dann kam der nächste Act, sag ich, okay, shit happens, scheiß Gig, aber nee, geht noch weiter. Ich wollte wieder zurück zum Backstage.
Was eine Odyssee.
Ja, ich wollte wieder zurück zum Backstage. Golfkart gab's nicht. Hab ich gedacht, okay, scheiß drauf. Ich laufe einmal wieder zurück. Bin ich wieder nicht ins Backstage reingekommen. Wer bist denn du überhaupt? Ich so, Alter, wollt ihr mich verarschen?
Oh Mann.
Irgendwann kam dann mein Tourmanager, sagte so, ey, das ist doch mein Künstler. Also, das war nicht mein Tourmanager, der Tourmanager von einem anderen Künstler, aber der ist auch mein Booking-Agent. Und der hat denen dann gesagt, ey, der gehört zu uns, komm mit rein, ich bin mit rein. Dann kam auf einmal der Veranstalter, die Frau von dem Veranstalter, der mich vorher so angemotzt hat, sagt zu mir, mein Mann, und, ich, wir sind Riesenfans von dir. Könntest du dir vorstellen, später für einen anderen Künstler, der nicht kommt, einzuspringen auf der Mainstage? Ich sag, ja, okay, kann ich machen.
Was ist denn jetzt los?
Da habe ich 2 Stunden gewartet. Oder sogar noch länger, habe noch mein Set vorbereitet für die spätere Playtime, um dann dahin zu kommen. Ich hatte wieder keinen Golfkart, um dahin zu kommen. Ich musste noch da irgendwelche Securities überzeugen, dass ich durch darf, um dann an dieser Bühne anzukommen. Und dann sagt mir der Stage Manager, hat dir das niemand gesagt? Ich so, was? Ja, Oliver Heldens spielt jetzt. Ich so, das ist nicht euer Scheiß.
Was war das denn für ein Tag?
Das war mein krassester Gig im negativen Sinne, ja.
Ey, das sind ja ungefähr 5 negative Erlebnisse zusammengebaut.
Ich soll eigentlich nicht drüber reden, aber ich habe es jetzt hier gespoilert. Ich sag aber nicht, welches Festival es war. Aber könnt ihr euch vielleicht irgendwie. Aber das war krass.
Das war so.
Naja, das war so das Krasseste.
Oh Mann. Ja. Und schönstes Erlebnis? War es tatsächlich der Gewinn der Weltmeisterschaft?
Das war strange, muss ich ehrlich sagen.
Ja,
als ich das gewonnen habe, stand ich da mit dieser Trophy in meiner Hand und dachte so, und jetzt? Weil ich habe da so krass so drauf hingearbeitet. Und
wo war das nochmal? Welcher Stadt im Land?
In Baku.
Ja.
Das war ganz komisch. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt.
Was hast du gedacht? Was passiert?
Dass ich so übelst alle, also so ein mega Glück und zwar in dem Moment schon war ich happy, dass ich es gewonnen habe, aber ich hatte das vorher auch so oft mir vorgestellt, das zu gewinnen, weil das ist so eine, das klingt jetzt voll irre auf jeden Fall, aber so, das ist so eine Methode von so Spezialsoldaten, ne, wie hier Special Forces, wenn die so einen Spezialauftrag haben, dann stellen die sich das immer vor, wie diese Mission glückt sozusagen, wie die, das ist, so antizipierend, glaube ich, nennt man das. Das habe ich halt immer gemacht und dann, ich habe mir das genauso vorgestellt und ist das genauso passiert. Ich hatte diese Situation quasi schon x-mal in meinem Kopf durchgespielt.
Und dann haben die Endorphine gefehlt, oder
ja, ich was? War dann gar nicht so krass geflasht irgendwie. Es waren so irgendwie alle anderen. Ich so, ah. Aber bei mir war das irgendwie komisch. Ich so, was mache ich jetzt als nächstes? Habe ich mir so überlegt.
Und was hast du als nächstes gemacht?
Ja, dann halt erstmal viel getourt, so als World Champion haben die mich schon viele DJs dann so auf ihre Partys geholt, damit die das da mal halt so haben. So. Aber es war auch schon so, dass man da auch schon gemerkt hat, das interessiert halt nur DJs. Das interessiert so die normalen Leute im Publikum schon auch, aber die müssen schon so einen Zugang haben zum Auflegen. Ansonsten ist denen das so ein bisschen zu stressig, weil du machst so viel technische Sachen, die vielleicht doch... Kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr mal so einen DJ scratchen hört, das ist cool, aber jetzt stellt euch mal vor, der macht das halt zu viel oder so. Das kann schnell für eine Party nach hinten losgehen. Ne? Und wenn du dann aber in den Kontext gebucht wirst und du sollst dann so ein Powerset spielen, so eine DJ-Performance und alles ist halt irgendwie, das ist für viele vielleicht dann ein bisschen too much. Und das müsst ihr auch erstmal realisieren, dass um als Künstler zu gelten, dann nochmal ganz andere Sachen wichtig sind. Und das hat lange gebraucht, um da meine Idee von einem Künstlerbild da erstmal so zu zeichnen oder zeichnen zu können. Und das, also ich musste das so begreifen. Ja.
Ein großer Aufreger für dich ist es immer, wenn du Leute siehst, die technisch aber nichts drauf haben, wo, ich meine, einfachstes Beispiel, Plattenspieler sind gar nicht eingestöpselt, Kopfhörer funktionieren nicht oder ähnliche Sachen, die man halt auch dann so sieht. Aber du kritisierst auch schon häufig und auch öffentlich, wenn Leute eher mit einem vielleicht Namen überzeugen und weniger wirklich mit der Technik. Warum ist dir das so wichtig?
Ich will das mal so erklären. Also was mir wichtig ist, ist vielmehr, dass das DJing, das... echte DJing, dass das bleibt, also nicht, dass das bleibt, wie das ist, aber dass das weiter sich weiterentwickelt und nicht, dass das verdrängt wird von einer Charade oder sowas, ne? Weil heutzutage ist ja so einfach, alles irgendwie digital zu erzeugen, alles vorzubereiten, so einfach wie möglich zu machen. Stichwort eine Band, die Vollplayback spielt. Da finde ich halt, das kann man natürlich als Künstler auch im DJ-Bereich machen, wenn man die technischen Fähigkeiten nicht hat. Aber ich finde halt für mich persönlich das DJing immer noch sehr wichtig. Ich habe das ja über Jahre hinweg selbst immer gelernt und performe das auch immer live. Und ich persönlich finde, wenn jemand das geil zelebriert auf der Bühne und das auch zeigt, wenigstens in Ansätzen, finde ich das 1000-mal cooler, als wenn man da komplett sich auf die Technik verlässt oder vielleicht sogar nur so tut, als ob, weil es für viele, die davor stehen, halt das Wichtigere eher ist, den Künstler mal in Persona zu sehen, als dass der da jetzt live irgendwas macht. Das finde ich halt ein bisschen schade und ich will da auch nicht wie so ein Hater rüberkommen, weil im Endeffekt jeder, der Karten verkauft und Leute gehen dahin, um das zu kaufen, der hat sein Recht, auf seiner Show zu machen, was er will. Aber für mich persönlich will ich eher lieber die Leute so den Props dafür geben, wenn die was machen. Und das will ich auch so ein bisschen den DJs, die jetzt so nachkommen, mitgeben, dass das eine Nische auch ist und wo man auch halt wachsen kann und sich so seine Sporen verdienen kann mit DJ-Technik. Weil es ist nie einfacher gewesen, als heute aufzulegen und coolen Shit zu machen mit der ganzen digitalen Technik. Da gibt es so viele Features. Und warum nicht einfach was Dopes machen, wenn es so einfach ist und sich nicht immer so den einfachsten Weg raussuchen, nur weil es jeder so macht. So, das ist mehr so das Ding. Ich will nicht so als Hater rüberkommen, ehrlich gesagt, auch wenn es vielleicht manchmal so ist. Na, aber gut.
Was sind aktuell deine Top 3 Artists? Oh Gott. Wer gewinnt bei dir gerade?
Schwierig, schwierig. Ich beantworte solche Fragen immer gern eher so, was mir als erstes einfällt.
Go for it.
Aber das ist natürlich schon schwierig.
Was hast du auf der Fahrt hier hingehört?
Gar nichts. Da habe ich mein Set für heute Abend vorbereitet.
Okay, auch eine
Idee. Und ich hatte aber auch keinen Bock, als Kopfhörer reinzumachen. Da habe ich halt nur so die Lieder so hin und her geschoben in meiner DJ-Software. Dann habe ich noch so ein paar Interviewfragen beantwortet, tatsächlich viele für diese Party in Berlin. Top 3 Artists. Also meinst du das, was ich halt so höre oder das, was ich auflege?
Das ist eine gute Gegenfrage. Unterscheidet sich das so krass?
Ja, ich höre halt schon sehr viel die Musik, die ich auch auflegen will, um halt so up-to-date zu bleiben.
Mhm. Okay, was sind da gerade so die drei Artists oder Tracks auch, die du
gerade
feierst?
Höre ich halt sehr viel, was so UK-MCs, so schließt sich wieder ein bisschen der Kreis, so machen. Und weil das gerade durch die Release von Chase & Status in den letzten Jahren wieder sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Ne? Deswegen höre ich super gern Flowden, MC Spider und was habe ich deshalb? Ach so, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Wie ist denn der dritte? Ich habe eigentlich nur noch einen anderen im Kopf gehabt, aber ich nenne als dritten jetzt mal Coppa, weil mit ihm habe ich jetzt gerade letzte Woche geschrieben und mir nochmal seinen ganzen Katalog durchgehört und habe ihm ein paar Beats geschickt. Das habe ich auf jeden Fall auch gehört. Ja, der dritte habe ich jetzt gerade den Namen, ich will ihn nicht falsch aussprechen, ich habe nur die Hälfte da, deswegen. Das sind so die Sachen, die ich MC-mäßig gerade viel gehört habe. Ansonsten höre ich halt wirklich so die ganzen neuen Releases von den Drum-and-Bass-Künstlern. Sota hat gerade einen neuen Remix rausgehauen für Alice in Wonderland. Fand ich ziemlich dope. Und Friction hat was Neues. Genau. Schwierige Frage auf jeden Fall. Vielleicht lasse ich in den Kommentaren von dem YouTube-Upload noch mal ein bisschen ein paar Tipps da.
Und kannst direkt die Links reinposten.
Ja, genau.
Aber apropos Gewinnen und apropos YouTube-Kommentare, wir haben natürlich auch dieses Mal wieder ein ganz wunderbares Giveaway für euch mit am Start. Und ihr wisst, wie immer, folgt dem YouTube-Account, lasst einen Kommentar da, mindestens mit eurer Größe, aber gerne auch ein bisschen was Kreativeres. Und natürlich gebt dem Video ein Like. Und dann könnt ihr etwas ganz, ganz Schönes gewinnen. Und zwar, wie wir gleich auch nochmal im weiteren Verlauf des Gesprächs feststellen werden, SK ist extrem großer Fan einer Brand namens Flowers for Society.
Korrekt.
Und im gegenseitigen Support, ja, weil deswegen auch Shoutout vom Team Flowers for Society an dich, SK, hat das Team uns einen Schuh zur Verfügung gestellt. Und zwar einen Seed One und davon den Orca. Und den würde ich dir jetzt gerne mal kurz über den Tisch reichen, damit du die Box auch nochmal signieren kannst. Und dann könnt ihr da draußen diesen wunderschönen Schuh mit einer Signatur von SK gewinnen, wenn ihr die Dinge tut, die ihr halt eben dann so tut. Ne? YouTube-Account abonnieren, Video kommentieren, Video liken und dann wisst ihr ja Bescheid, das Ganze geht 2 Wochen. So, pass auf. Erstmal Edding 500, der hier über den Tisch rollt. Könnte so ein bisschen ASMR sein, ne? Und dann der Flowers for Society. Pass auf, ich packe ihn mal kurz aus, dann kann ich ihn in die Kamera halten für die Leute, die das Ganze hier bei YouTube gucken und vielleicht ein bisschen ASMR für die Leute, die das Ganze beim Podcast hören.
Wow.
Das ist auch ein schöner Schuh. Und dir gebe ich mal jetzt die Box rüber, damit
das
du sie...
Das ist mein absoluter Favorite-Schuh.
Ja, ist das dein Favorite von
Scheiß.
Flowers?
Ja, warum? Also nicht nur vom Flowers, also so original halt. Ich habe den jetzt mir noch ein zweites Mal holen müssen, weil den ersten habe ich halt so durchgerockt.
Wie kommt es, dass es der Orca geworden ist?
Also erstmal ist das halt, als DJ hat man ja immer das Problem, was kriegt man in seinen kleinen Handgepäckkoffer mit rein. Und am besten ist natürlich dann, wenn man einen Schuh hat, der halt überall dazu passt. Und das ist der halt auf jeden Fall. Ich finde, der fittet halt immer, egal was du anhast.
Schwarz-Weiß geht immer.
Und das ist so comfy. Und
das
du kannst
auch schon fast so einen leichten Braunton hat, ne?
Ja, und du kannst... Du kannst darin halt mega lange auch so stehen. Du kannst dich aber auch auf der Bühne sehr, sehr geil bewegen. Und wie viele Leute gucken, wenn du mit diesem Ding irgendwo lang guckst. Du siehst es richtig, wie die gucken, hey, was ist denn das für ein Schuh? Haben die noch nie gesehen, ne? Und das spornt einen dann natürlich auch nochmal an. Und ich nehme dann halt wirklich immer nur ein Paar mit. Und das war dann halt immer dieses Paar. Oh, jetzt bin ich hier gegen das Mikro.
Wie gesagt, ist alles ASMR. Das
sehr gut.
Gehört und, alles dazu.
Deswegen, ich bin so ein Fan von diesem Schuh und ich habe ewig lang noch mal nach einem zweiten gesucht. In meiner Größe muss jetzt leider eine halbe Größe größer nehmen.
Ja.
Wir brauchen den noch mal. Also das muss hier noch mal released werden. Till, wenn du das hörst, bitte. Enttäusch mich nicht, ich brauche diesen Schuh nochmal.
Weiß Bescheid. Während du was Nettes in die Schuhbox schreibst, die ihr, wie gesagt, im Rahmen dieses Giveaways mit dem Seed One Orca gewinnen könnt. Ah, oh, eigentlich müsst ihr jetzt die Schnauze halten, warte.
Boah, Eine Widmung sollte auch noch. Ich habe jetzt nur meine Unterschrift. Ich bin nicht so erfahren, was das angeht.
Nee, das ist schon schön, weil ich meine, widmen kannst du es ja noch keinem. Da hat ja noch keiner gewonnen.
Lieber Gewinner.
Ja, dann
habe ich jetzt hier eine Unterschrift, habe ich jetzt hier reingezimmert.
Perfekt.
Sechsmal in die Kamera.
SK83 Flows for Society. Ey, das sind sogar ein Reim, ne?
Von ja, daher. Sehr gut.
Wenn du die Möglichkeit hättest, wir spinnen mal ein bisschen blöd rum jetzt gerade, du kannst mir den übrigens gerne wieder zurückschieben auch, dann überleg doch mal, Flowers for Society meldet sich bei dir, sagt SK, lass mal einen Schuh zusammen machen. Die haben ja mit Haftbefehl schon gearbeitet, warum nicht jetzt der Künstler SK83? Wie würde deiner aussehen?
Oh, das ist natürlich eine schwierige Frage, weil den Orca gibt's ja jetzt schon.
Ja, das stimmt.
Den gibt's ja auch noch mit so einem lila Farbton, finde ich echt auch nice. Dann den White Lily finde ich auch nice. Das will ich auch noch mal erzählen kurz. Ich bin ja nicht auf den Orca aufmerksam geworden, sondern auf den King Saladin heißt der, ne? Mhm. Den habe ich als allererstes gesehen.
Ah, okay.
In einem Posting von 43,5. Und Mischa von 43,5
Shoutout hat
mir da ein bisschen mehr dazu erzählt. Und ja, das war mein erster tatsächlich. Und die anderen habe ich danach gesehen und so, wow, krass.
Okay, es kam erst über den Colorway, aber dann hast du natürlich auch eine Silhouette, die man so noch nicht gesehen hat, die natürlich auch sehr speziell ist, gerade durch die Sohlenkonstruktion. War das was für dich, wo du gesagt hast, boah, ich finde das so futuristisch, ich finde das so spannend? Oder war es eher nochmal, boah, ich glaube, ich muss das mal live sehen? Was hat dich an Flowers for Society so gecatcht?
Alles, also auch die Story, dann Till, dass er da als, dass es von ihm kommt, ne, weil man kennt ihn halt einfach so. Und ich muss wirklich sagen, ich bin ja jetzt nicht so deep in dieser Szene da drin. So, ich habe schon vor dem Podcast kurz gesagt, so, Amma, bitte pass auf mit diesem Modellnamen. Ich kann mir diese ganzen Sneaker über die Jahre, ich kenne mich da nicht so krass aus wie manch anderer hier im Ding. Aber das, was halt so Till gemacht hat über die Jahre, das ist mir halt natürlich aufgefallen. Und wenn er dann jetzt so einen eigenen Sneaker macht und das auch so besonders aussieht und so, das und da auch so versprochen wird, dass das halt absolut übertrieben comfy ist, aber halt auch so stabil und dies und das und auch von den Materialien her so richtig weitergedacht wurde, das musste ich halt einfach ausprobieren. Und als Künstler auf der Bühne, da überlegt man sich halt auch immer so schon zweimal, was zieht man an? Und da muss ich auch ehrlich sagen, wenn mehr Leute, die in einer Position sind, wo man gesehen wird, auch mal Brands supporten, die eben nicht zu den großen drei gehören, dann würde das die ganze Sneaker-Szene, ich glaube, noch mal viel, viel besser machen, weil dann hätten auch kleinere Brands oder so, die hochkommen, einmal mal eine größere Plattform. Also wie wenn jetzt jeder auf diesen Trend aufspringt und dann in irgendeinem Dunk rumrennt oder so. Ne? Deswegen will ich das auch super, super gern supporten, was Flowers da macht. Wie gesagt, dieses ganze Drumherum, diese ganze Story und das finde ich irgendwie mega nice und da, auch wenn ich da jetzt nicht dazugehöre, fühle ich mich da schon zu dieser Family da so ein bisschen zugehörig, weil ich das halt übertrieben gern trage. Nur heute habe ich halt eine kleine Ausnahme gemacht, weil wollte ich nicht genau halt mit den Schuh dann ankommen, was ich eigentlich vorhatte.
Also muss natürlich auch sagen, was du heute am Fuß hast.
Ja, genau. Ich habe Air Force 180 so US-Team Olympia 2012 kam da, ich glaube, raus. Und habe ich das richtig? Ist das da richtig?
Ich finde es krass, weil diesen Schuh habe ich so lange nicht mehr am Fuß von jemandem gesehen. Und ich finde es nice, dass du dir wirklich extra nochmal Gedanken gemacht hast und gesagt hast, ey, die Olympischen Spiele laufen ja gerade so, dann werde ich auf jeden Fall einen Olympic Colorway mit an den Fuß packen.
Ja,
von einem Schuh, den man wirklich auch mal wiederbringen könnte, finde ich, im Rahmen dieser ganzen 90s Basketball-Hype.
Ja, genau. Ja. Das ist genau von diesem Basketball-Team von Olympia. Aber das ist, glaube ich, auch eine Issue.
Ja, genau. Also genau. Ja. Ja, weil den könntest du nicht mehr tragen. Der würde dir leider auseinanderfallen, wenn du den von damals hättest.
Genau, und den habe ich auch von Mischa, Big Up Again, habe ich damals bekommen. Und habe ich jetzt auch lange nicht mehr angehabt. Und da habe ich gedacht, irgendwas muss ja kommen. Hier kann ich nicht mit so dem Ding, was jeder erwartet, kann ich ja jetzt hier nicht ankommen. Ne? Muss ja.
Aber bevor wir die Frage verlieren, ich meine, Orca gibt's schon, aber wenn du ihn designen könntest, wie würde ein SK83 Flowers for Society Schuh aussehen?
Das ist echt so eine schwierige Frage.
Ja, bunt weil, wahrscheinlich nicht.
Nee.
Weil, eher gedeckt, oder?
Ja, schon. Also ich mag eigentlich eher so, also ein Sneaker für mich ist, sollte immer so im größeren Teil weiß sein irgendwie. Das feiere ich mehr. Ich finde, auch wenn man dann an sich so runterschaut, macht das irgendwie, finde ich, einen schöneren Look, als wenn der zu dunkel ist. Und diese Kombination mit schwarzen Elementen macht ein Design immer interessant. Und ich finde, das kann man dann halt auch immer zu allen möglichen Outfits tragen. Und ich spiele auch seit so ein, zwei Jahren nicht mehr so groß mit vielen Farben bei meinen Outfits auf der Bühne, sondern mache immer entweder weißes T-Shirt oder schwarzes T-Shirt. Da passt das halt irgendwie schon cool zusammen. Aber ich finde es cool bei Flowers, die legen ja dann auch immer so andere Schnürsenkel bei. Weiß gar nicht, ob das jetzt der Fall war bei dem Orca, ob da, ich glaube, da waren nur schwarze Laces dazu, aber bei dem White Lily zum Beispiel, der komplett in so einem cremefarbenen Weiß, da war dann so Türkis dazu. Am Ende macht man dann vielleicht einfach so einen kleinen Farbakzent, ne? Weil aktuell benutze ich in meinen Artworks und so auch viel die Farbe Blau. Vielleicht wäre das dann vielleicht irgendwie eine Option, was zu machen, ne? In so einem richtigen Royalblau irgendwie.
Schon Schriftzug vom Namen dann irgendwo noch
vielleicht, mal platzieren, ja, so genau,
die Richtung.
Genau, oder was ich früher halt krass gefeiert habe, war so Neongelb. Vielleicht könnte man auch mal sowas machen, ne? Also die, da habe ich auch ewig lang so eine Nike, wie heißen die Dinger, mit so einem riesigen Luftkissen unten. Also das war wirklich die ganze Ferse war so ein Luftkissen.
Dann ist es wahrscheinlich der 180 gewesen.
Ja,
den gibt es so auch in einem Volt Colorway.
Mhm. Ja, genau. Das Ding habe ich ewig lang getragen und das habe ich auch krass gefeiert. So, und das hat mich auch tatsächlich von, davor habe ich nur Ultra Boost getragen und da bin ich auf den gewechselt, weil ich den fand ich irgendwie cooler. Weil so von Ultra Boost hatte ich irgendwann mal wirklich so die Nase voll. Bin dann zu Nike gewechselt. Ich war wirklich ganz lange Zeit überhaupt nicht bei irgendwelchen anderen Marken. Immer nur Adidas, Shoutout DJ Handschuh.
Ach, da kommt die Connection her.
Ja,
genau. Okay, ich wollte mich gerade fragen, warum gerade Adidas? Ja. Manchmal ist Adidas ja auch ein Ostding, ne? Wenn man im Osten groß geworden ist, gerade vor der Wende, weil man ja keinen Zugang zu Nike und den ganzen US-amerikanischen Brands hatte, dass halt dementsprechend viel Adidas oder Puma auch getragen wurde. Aber bei dir ist es dann tatsächlich auch die DJ-Connection zu DJ Handschuh, der damals aber auch bei Adidas gearbeitet hat, ja auch im Performance, beziehungsweise heute würde man sagen, so Influencer, Energy, Marketing, wie auch immer.
Genau.
Und mittlerweile ja bei Hugo Boss gelandet ist und da schließt sich der Kreis, zuletzt ja auch wieder mit Till und Florist Society einen Schuh gemacht hat.
Ja, auf jeden Fall krass. Ja, genau.
Nee, deswegen Ultra Boost.
Ja, genau. Also ich hatte das Glück, zu der Zeit auch dieses DJ, die DJ-Weltmeisterschaft zu gewinnen, wo Flo da halt auch viel Einfluss hatte. Und der hat mich dann auch zu so einem Event gebracht, wo einfach dann auch der Wax von Adidas halt da war. Da in Nürnberg habe ich da aufgelegt. Das war zu einer Zeit, da haben die da gerade mit Kanye West da irgendwas in Herzogenaurach da rumgemacht. So, da war von Yeezy Adidas, also den Turtle Doves und so, war wahrscheinlich da gerade in der Mache. Auf jeden Fall wollten die halt nachher noch irgendwo dann feiern gehen. Und dann waren wir da, wenn ich mich recht entsinne, Mach 1 in Nürnberg. Und da war dann Wax, Flo und ich habe da aufgelegt und der Wax fand das halt so krass und ich habe da wahrscheinlich irgendwie guten Eindruck hinterlassen. Auf einmal habe ich halt so krass viel Zeug bekommen, wo ich glaube viele andere sagen, Alter, wie kommt der Typ zu diesem Stuff? Und das war auch wirklich so ein Turning Point für mich, weil ich habe vorher nicht so krass gesammelt. Auf einmal habe ich dann aber gecheckt, boah, ey, jetzt habe ich hier auf einmal dieses Ding. Jetzt brauche ich eigentlich auch noch das und das und das und das.
Damit
und dann war ich
damit
auf einmal in diesem, dann war ich da auf einmal in diesem Ding. Weil du kannst ja dann, wenn du einmal so einen krassen Schuh hast, kannst du dann nicht beim nächsten Mal wieder ankommen mit irgend so einem normal, klar kannst du es schon, aber du weißt ja, wie man dann so tickt.
Man ist infiziert und wenn du einmal drin bist, dann ist schon schwierig, auch da wieder rauszukommen.
Und ich habe, und an der Stelle habe ich auch mal eine Frage an dich und deine Community.
Okay, hau
raus. Wie macht ihr das, wenn ihr irgend so ein übelstes Piece bekommt, wo du weißt, wenn du das jetzt anziehst, dann das verliert halt so wie so ein Neuwagen einfach so 50% am Wert. Das ist so ein Grail, das darfst du eigentlich nicht anziehen, vor allem in so einem besonderen Packaging. Das musst du eigentlich stehen lassen, aber du weißt, ey, wenn das noch 5 Jahre steht, dann fliegt es irgendwann einfach auseinander. So, was machst du damit? Und ich habe halt ein so ein Ding, wo ich mir so denke, Alter, das ist halt, seit ich das bekommen habe, in so einer Kiste und ich kann das nicht tragen.
Was denn?
Das ist so ein Remover-Koffer und da ist so ein Adidas NMD drin, so eine Zahnbürste und so ein, und dieses Ding liegt da in diesem Koffer. Übrigens auch witzige Episode, da ruft der Flo mich an, der DJ Handschuh, und sagt, sag mal, ist bei dir gar kein Paket angekommen? Ich sag, ich bin auf Tour, keine Ahnung. Sagt, ja, check mal bitte, das war halt was Wichtiges und so. Dann komme ich dann halt so 3 Wochen später von Tour nach Hause und da war bei meinen Nachbarn halt diese riesen Kiste mit diesem Remover-Koffer und diesen Adidas NMD Family and Friends.
Ja, danke fürs Annehmen, danke fürs kurz Verwahren. Nett von euch.
Und ich mach das auf. Und ich so, boah, Digi, ich wollte immer schon einen Remover-Koffer, wie geil. Und ich war schon so drauf und dran, alles da raus, da rein. Ich sag dann zum Mischer von 43, ey, ich habe hier dieses Ding bekommen. Und er so, Alter, mach das sofort zurück in die Kiste. Das Ding ist, das ist so richtig krass selten. Ich bin richtig neidisch, gerade gesagt, so, mach das zurück in die Kiste. Und ich so, okay, alles wieder halt so reingelegt. Hat er auch noch nicht getragen und so ist es halt jetzt da in dieser Kiste. Und deswegen die Frage, was macht man mit sowas?
Also,
das ist halt so echt voll schwierig.
Ich hab das Special Boxen sind was wirklich ganz Schönes, bis man zu dem Punkt kommt, dass man das ja irgendwie lagern möchte und lagern will. Das nimmt dann leider immer sehr viel Platz weg. Aber ich bin Verfechter von an den Fuß ziehen und tragen. Auch wenn du die Special Box natürlich behalten würdest und selbst wenn der Schuh dann irgendwann durchs Tragen auseinanderfallen würde, dann packst du das halt wieder zurück. Ich weiß, viele Leute nutzen derlei Dinge als Wertanlage und das ist natürlich auch in Ordnung. Kann ja jeder auch machen, wie er möchte. Aber ich habe immer gesagt, ey, also natürlich jetzt, wo wir auch die meisten Podcast-Interviews ja hier auch bei mir in der Wohnung machen, beziehungsweise in dem Setting, wo Leute ja auch vorbeikommen und einen Teil meiner Sammlung sehen können, ist es vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, weil man einen Blick drauf werfen kann. Wobei ich ja trotzdem auch alles noch in Boxen habe. Also sie stehen ja nicht offen in einem Display oder ähnliches. Aber ich habe früher mal gesagt, warum soll ich irgendwas zu Hause stehen haben, das gefühlt niemand vorbeikommt und das wirklich zu wertschätzen weiß und sich das anguckt und sagt, boah, ist ja toll, dass du den hast. Der muss an den Fuß, der muss raus, der muss gezeigt werden. Ich will, dass die Leute den sehen. Ich will, dass die Leute sich freuen, das feiern, vielleicht neidisch sind in einem positiven Maße natürlich oder dass man darüber in den Austausch kommt. Denn auch heute noch, wenn jemand mit einem geilen Schuh am Fuß über die Straße läuft und ich das sehe, gebe ich einen Shoutout. Also die Sachen müssen gesehen werden. Und so habe ich es immer gehalten. Mhm. Wenn man das anders halten möchte, auch vollkommen fair. Deswegen, Frage an die Community, schreibt's in die Kommentare bei YouTube, bei Instagram, wie handhabt ihr das Ganze? Aber ich vertrete, das Ding muss an den Fuß, dafür ist es da.
Verstehe ich auch. Also normalerweise habe ich es auch immer so gehalten, aber bei dem war es halt schwierig, vor allem, weil der Schuh in der Box auch jetzt nicht so ein Ding ist, wo man sagt, boah, das hat man noch nicht gesehen, weil das ist ja einfach nur so ein schwarzer NMD mit Primeknit. Das erkennst du, sage ich mal, jetzt auch nicht unbedingt.
Aber if you know, you know. Das ist ja auch das Ding.
Na, das ist, ja.
SK, ich sehe dich in einigen Tagen auf jeden Fall mit dem Schuh am Fuß. Das weiß ich jetzt schon.
Aber NMD ist doch gerade gar nicht angesagt.
Ja, aber genau dann muss man es tragen, wenn man Spaß an der Brand
Aber da trage ich zum Beispiel lieber den Nice Kicks NMD mit diesem Batik-Muster. Das weiß ich zum Beispiel auch, ein krasser Schuh.
Ja, den finde ich auch super.
Ja.
Sonst irgendwas aus der Zeit, gerade Ultra Boost, NMD, R1 und R2 etc., so was du gefeiert
hast? Ich habe noch eine ganz lustige Story zum Zebra Yeezy. Den hatten ja am Anfang auch nur ganz, ganz wenige. Und irgendwann kam die Box an und da war der drin. Und dann sind dann immer so Grußkarten drin. Und ich will jetzt da niemand so irgendwie bloßstellen, aber da stand halt ein anderer Name drauf.
Welcher Name stand da drauf?
Das war hier für I Am Margo von...
Ja,
das war so ein Schuh für ihn wahrscheinlich. Oha. Und ich weiß nicht, ob er das nicht wollte oder ob es zurückgegangen ist. Und dann hatte ich dieses Ding. Habe mich richtig drüber gefreut. Ich glaube, ich habe es ihm auch schon mal gesagt. Und ich habe den halt auch gerockt, ne? Ey, und dann war ich auf China-Tour. Und da waren so viele Bootlegs von diesen Schuhen. Und alle dachten halt, also ich dachte, ja, ich habe ja den echten. Aber alle anderen hatten den halt auch. Und du weißt halt so, das ist ja ein Bootleg. Aber alle anderen dachten vielleicht auch, ja, der hat auch nur ein Bootleg. Weil den gab es ja im Endeffekt nicht. Das ist so absurd, wenn du das dann da überlegst. Du bist da auf Tour. Alle haben auf einmal diesen Schuh. Und du denkst, wow, ich habe ja übelst einen krassen Schuh. Und da rennt dann halt jeder mit diesen Bootleg-Dingern rum. Und die sehen halt komplett gleich aus. Das fand ich auch so ein Moment, wo ich sagte, so, okay, es ist eigentlich ist schon irgendwie absurd alles so. Ne? Ich, war ein krasser Moment für mich auf jeden Fall.
Als, naja, als Kind der 90er hast du natürlich ganz viel Basketball auch gesehen.
Fußball mehr, aber ja.
Aber jetzt schuhtechnisch.
Schuhtechnisch, ja, auf
oder,
jeden Fall.
Oder hat dich, das krass interessiert, wer jetzt zum Beispiel einen Predator am Fuß trägt oder nee. Sonstiges?
War ja, doch, schon? Predator auf jeden, ja, bei Fußballschuhen, genau. Ja, also so, das war okay. auch, aber das war halt nicht, meine Eltern konnten sich das nicht leisten, mir so eine Schuhe zu kaufen. Ne? Also da habe ich, später habe ich einen Predator habe ich bekommen, den so einen champagnerfarbenen. Predator Mania Traction, glaube ich, hieß der, von David Beckham mit so einer roten Zunge. Den habe ich aber noch ewig getragen und übelst krass geschont und so. Also den habe ich auch immer noch. Und später habe ich mir dann auch noch mal so ein paar, aber in meiner aktiven Zeit habe ich oft auch Puma getragen, so wegen Lothar Matthäus, der hatte da so Endorsement, das fand ich irgendwie cool. Später dann aber auch halt so durch Mehmet Scholl und diese ganzen Spieler dann so Predator und David Beckham auf jeden Fall auch Predator.
Warum eigentlich Bayern München?
Ja, ganz einfach. Also ich bin ja quasi in der ehemaligen DDR geboren und Fußball habe ich angefangen halt in unserem lokalen Verein und der Trainer einfach von uns, der hat halt immer ein Bayern-Trikot an. Aha, so, okay. Vorher war ich so Werder Bremen-Fan, was auch absurd ist, aber wenn man unsere Vereinsfarben waren halt grün-weiß, habe ich halt gedacht, ja, nehme ich halt die. So, aber Dresden hat mich da
pragmatisch,
halt ja, hat mich da noch nicht so richtig so abgeholt irgendwie. Hatte ich so keinen Zugang zu. Also ich glaube, ich bin in Fußball nur gegangen wegen Fußball, so an dem Sport an sich. Und dann hat mich so halt mein Trainer so influenced, glaube ich, so mit Bayern.
Was sind deine Lieblingsspieler aller Zeiten?
Aller Zeiten? Boah. Ich denke immer so, ich fand Scholl immer richtig krass auf jeden Fall.
Mehmet Scholl?
Ja, Mehmet Scholl fand ich krass. Lothar auf jeden Fall. Das fand ich ein, ja, Klinsi fand ich schon auch cool, wo er zu Bayern gekommen ist. Aber wenn ich so aller Zeiten, sage ich so immer so eher Lothar Matthäus, Mehmet Scholl, auf so jemanden wie Zickler oder Jens Jeremies bin ich so stolz, weil die kommen hier so aus Sachsen und haben es halt zu viel gebracht. Ne? Das finde ich auf jeden Fall auch nice. Und ja, dass ich jetzt halt mit zu den ganzen Leuten in Dresden so einen Kontakt pflegen kann, auch zu den ein oder anderen aktiven Spielern noch. Über die letzten Jahre habe ich sehr gefreut. Da will ich auch nochmal Manuel Schäffler grüßen. Er hat 2 Jahre bei Dynamo gespielt, sehr guter Freund geworden über die Jahre. Hat mir viele Sachen so auch über den Profifußball mal erzählt und nochmal die Augen geöffnet, was das eigentlich für ein krasser Job ist. So muss ich mal auch mal sagen, halt auch in der 3. oder 2. Liga, wie die da auch verheizt werden, die Spieler und so. Also im Sinne von, den ihr Terminplan ist krass voll. Also so wirklich manchmal 7 Tage Training, halt ohne Scheiß, ne, und gar nicht frei. Klar, die haben dann immer nur 2 Stunden Training pro Tag oder so, aber es ist schon, wer weiß, wenn viel arbeiten muss, das haben die halt schon, aber kriegen auch Haufen Geld von da. Alles gut.
Wie ist denn das Leben als DJ so?
Voll cool. Meine Oma hat mal gefragt, wie lange ich das machen will und ich habe echt keine Ahnung, es macht so viel Spaß. Natürlich ist die Musikproduktion extrem wichtig geworden, eigene Lieder zu haben, nimmt viel mehr Zeit mittlerweile ein als das Üben von so DJ-Mixen oder so, die man dann live spielt. Also ich sitze viel mehr im Studio, mache Musik, auch mit anderen Leuten. Das ist auch ein Grund, warum ich sehr oft nach Berlin komme. Hier sind viele Singer-Songwriter, mit denen man sich dann treffen kann. Und das sind halt so, das ist so mein Daily Life, ist wirklich eher so an Musik arbeiten und die dann live auch bei den Sets zu spielen, ja.
Und wie war das als Tour-DJ der Fantastischen Vier? Da hat man ja nochmal einen ganz anderen Tagesablauf.
Oh, da habe ich viel gelernt, muss ich ehrlich sagen, von den Jungs. Auch was Künstlerdasein angeht, weil ich war halt DJ der Band, ja, das bedeutet, die haben halt eine Liveband und die ist quasi, die spielt die Musik für die Rapper sozusagen ab. Und da halt in die Show so involviert zu werden, neue Versionen von alten Klassikern zu erstellen, so eine Boom-Bap-Version von Die Dame zum Beispiel gemacht. Und so, um die Idee war halt so, die wollten so 2 Turntables in einem Mic machen. Also wer das vielleicht jetzt nicht unbedingt versteht, was ich damit meine, ist ja, wenn man so Hip-Hop-Zeit zurückdreht, ist es ja eigentlich so, der DJ spielt die Beats, die Rapper gehen da drüber. Und dieses pure wollten die als Teil ihrer Show zurückbringen. Ja, mhm. Weil die Fantas ist natürlich eine riesen Popband, die immer mit einer vollen Band spielt. Und es gibt einen Bassisten, Gitarristen, Keyboard, Drummer, Percussion. Andy Y macht die Effekte nach wie vor. Und die wollten das zurückbringen zu dem Raw Shit, wenn man so will. Beastie Boys Style zum Beispiel oder so, ne? Ja, ja. Und dafür meinte Smudo halt so zu mir: Wir brauchen den besten DJ. Und da hat er mich angerufen. Und ich habe gesagt, ja, let's go. Und während der Tour habe ich dann halt wirklich viel gelernt von denen. Wie man mit Leuten redet, wie man sich auf einer Bühne präsentiert, wie sehr man auch das durchziehen sollte, was man als Plan hat für so eine Show. Weil nur dann und auch nur dann kann man sich halt als Künstler halt auch etablieren, wenn man halt eine klare Vision von einem Auftritt hat und das dann halt auch präsentiert. Und auch, da kommen wir wieder zu diesem EM-Ding, du musst es dann halt auch irgendwie durchziehen, weil wenn du dich dann zu sehr anpassen würdest, im Beispiel der Fanta 4 wäre das ja so, stell dir mal vor, du kommst als Fanta 4 auf einem Festival-Gig und niemand rechnet mit dir, wie das zum Beispiel war bei einem Gig vom Kosmonaut-Festival von Kraftklub. Ja?
Ah, ich erinnere mich, da war ich tatsächlich sogar vor Ort.
Genau.
Ja, so. Und keiner wusste, was passiert, weil die das auch wirklich so geheim halten, wer Secret Headliner ist, dass du eigentlich erst eine Minute vorher eventuell mal, ne, und eigentlich erst, wenn der Vorhang fällt,
ja,
um hier im Rap-Kontext zu bleiben, weißt du, das ist der Headliner. Und dann waren es die Fantastischen
genau.
Vier. Ja, und krasse Überraschung gewesen.
Ja, damals. Und dann können die ja nicht einfach sagen, so, und jetzt funktioniert es nicht für die Leute beim Kosmonaut, komm, lass mal jetzt Lieder von Kraftklub performen.
Ja. So, oder wir machen, oder Fanta 4 auf Trap oder so.
Ja, ne, das machst du dann halt nicht, wobei auf Trap-Beats haben wir tatsächlich mit ins Live-Set eingebracht.
Ja, echt? Okay.
Ja, aber so ein paar Sachen, ja, das wollen die halt. Die Jungs bleiben schon sehr up-to-date und dadurch, dass Michi ja auch selber DJ ist und mit Turntable Rocker, mit Tom Miller auch aufgelegt hat und so, sind die halt schon so up-to-date, was passiert. Und auch jetzt das neue Album ist ja erschienen. Da hatte mich Smudo tatsächlich auch für Beats angefragt wieder, weil der halt mitbekommen hat, ich mache jetzt viel Drum and Bass und der war halt auch voll geflasht von so Chasing Status und diesem ganzen Zeug. Ne? Was, das ist nicht dazu gekommen, dass der Beat ist jetzt nicht auf dem Album gelandet, aber die sind da halt voll offen für alles und für Ideen und deswegen gibt's die halt nach wie vor. Die bleiben sich treu, aber wachsen in dem, was die machen und das sollte sich, glaube ich, jeder Artist zu Herzen nehmen, sich treu zu bleiben, seine Vision so irgendwie sich zu malen und auch keine Angst haben, sich zu verändern, aber halt immer in seinem, so dass es halt für ihn irgendwie halt so Sinn macht und dann das nach außen bringen und präsentieren und es wird immer Leute geben, die das halt feiern und es wird natürlich aber auch immer Leute geben, die es halt nicht so geil finden, aber das ist egal.
Ich finde, das ist eigentlich schon fast das perfekte Abschlusswort, aber ich würde dich gerne noch eine Sache fragen, das ist gerade eben nämlich auch schon mal angesprochen, als wir über Flows for Society geredet haben, dass du sagst, naja, wenn ich unterwegs bin und viel reise, dann brauche ich natürlich einen Schuh, der zu allem passt und funktioniert. Was wäre dein Good-to-go-Outfit, wenn du unterwegs bist? Was muss in deinem Koffer sein? Was darf nicht fehlen? Welche Pieces sind da drin?
Auf jeden Fall Adilette. Weil in Hotelzimmern ist es schon wichtig, dass man
wichtiger Punkt, ja.
Ja, dass man immer sowas dabei hat.
Stimmt.
Zweitens, und da braucht man die Adilette auch wieder für eine geile Badehose, weil wenn es in einem Hotel einen Pool gibt oder im Wellnessbereich, sollte man das natürlich nutzen können und sich dann nicht ärgern, dass man nichts dabei hat.
Das ist sonst wie im Sportunterricht, dann muss man sich was ausleihen und das will man
das
auf jeden Fall
nicht.
Das will man nicht.
Genau, also das mache ich super, super gern. Und dann habe ich tatsächlich einfach so viel White Tee und ich trage eigentlich sehr, sehr oft dieselben Sachen. Und aktuell, wie gesagt, habe ich immer ein Seed One dabei. White Lily, je nachdem, oder halt Orca. Und müssen wir noch mal ein Arsenal an Schuhen, so gerade halt auch mit dieser Sohle noch mal ein bisschen erweitern. Weil den King Saladin, den habe ich noch nicht angerührt, muss ich ehrlich sagen. Weil der Colorway ist schon ein bisschen speziell und da habe ich nicht so viel dazu, was man so da rumbauen kann. Ne? So, aber das sind auf jeden Fall so die Sachen, die ich immer dabei habe und dann halt meinen ganzen DJ-Kram. Gehörschutz ist wichtig, kann ich nur jedem empfehlen, der auch als Gast irgendwie weggeht, holt euch da irgendwas Gutes. Das ist schon wichtig. Und Ja, ich glaube, das sind so die
und
Items.
Einpacken kannst du es ja in den Remover-Koffer.
Ja, habe ich mir tatsächlich noch eingeholt.
Escape, vielen lieben Dank, dass du zu Gast warst. Hat mich sehr, sehr gefreut.
Danke, ist mir eine Ehre, wirklich. Ich freue mich, ich bin großer Fan von eurem Podcast.
Dankeschön.
Und höre immer gerne und hier da selber dabei zu sitzen und zu sein. Bisschen surreal, aber ja, gut. Danke auf jeden Fall.
Ich danke dir und ich danke euch, dass ihr bei der 164. Episode mit dabei wart. Ihr könnt natürlich alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf YouTube, auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer und so weiter und so fort hören und natürlich auch sehen. Tatsächlich mittlerweile auch bei Spotify. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, ob das jemand nutzt. Also schreibt gerne bei YouTube in die Kommentare, ob ihr auf Spotify das Video benutzt. Das würde mich interessieren. Aber Spaß beiseite. Wir haben es einfach mal gemacht. Nutzt es nicht, wie ihr gerne mögt. Ich finde das ja so, dass du diese Show mittlerweile, so muss man es wahrscheinlich auch jetzt bezeichnen, als Podcast hören, aber auch als Video sehen kannst. Ich glaube, das ist eine schöne Geschichte. Vielleicht nennen wir es demnächst um auch so Schuhen Podcast. Machen wir einfach Oh Schuhen Show. Und dann float's ganz komisch. Ich überlege mir da vielleicht mit dem Team nochmal was. So oder so, folgt unserem Content, abonniert den Content, aktiviert die Glocke oder was auch immer. Das würde uns sehr freuen. Checkt auf jeden Fall die Sneaker-Suchmaschine von Sneakerjägers und checkt auf jeden Fall auch die App von Deadstock Sneakerblog. Lasst ein bisschen Liebe da. 5 Sterne bei Spotify oder Apple Podcast, ein Kommentar oder ähnliches. Freut uns immer sehr. Über 900 positive Bewertungen haben wir auf den Plattformen schon. Und eine würde ich an dieser Stelle natürlich wie immer gerne mit euch teilen. Und zwar kommt sie von Alexander. Und der schrieb, bester Fashion-Content in ganz Deutschland. Danke auch, dass ihr TikTok endlich guten Content gebracht habt. In dem Sinne. Ja, vielen Dank. Tut uns einen Gefallen. Supportet alles. Checkt das alles aus. Checkt aus, was SK auf die Bühne bringen wird. Und auch demnächst wieder auf Spotify und allen anderen Kanälen
genau.
An Musik. Show some love und wir hören und sehen uns dann in der nächsten Episode und bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Ciao, ciao.